Meine Damen und Herren, die Mitteilung, die ich Ihnen zu Anfang dieser Rede mache, wird Sie nicht wundern. Ich habe noch nie eine Kanzelrede gehalten, und wenn man mich in meiner Jugend gefragt hätte, was ich besonders gern machen würde, wäre ich wohl zuletzt auf eine Kanzelrede gekommen. Allerdings hatte ich zu Beginn meines Studiums die Idee, evangelische Theologie zu studieren. In meinem Elternhaus hatte Religion nur eine marginale Rolle gespielt, aber Mitte der 1980er Jahre, als ich mein Studium nach meiner Bürokauflehre aufnahm, wollte ich meinen miserablen Konfirmationsunterricht dadurch aufarbeiten, dass ich evangelische Theologie mit dem Ziel studieren wollte, die Kirche zu verändern. Da ich hier als Professorin für Textilwissenschaft vor Ihnen stehe, wissen Sie, dass dieser Plan nicht durchgeführt wurde. Ihm zugrunde liegt aber jene Haltung, die in einem besonders schönen Diktum von Arnfried Astel liegt. Ich hatte schlechte Lehrer, das war eine gute Schule. Mein Berufsziel Schule mag in besonderer Weise ebenfalls auf den langweiligen Konfirmationsunterricht reagieren. Unterricht und Lernen wollte ich erfreulicher gestalten. Als ich mich auf diese Rede vorbereitete, die sich ja mit Humor beschäftigen soll, habe ich viel Jean-Paul gelesen, unter anderem des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Fleetz. Wer Jean-Paul kennt, weiß, dass ich Ihnen jetzt nicht so ein kurzes und knackiges Zitat wie das von Arnfried Astel vorsetzen kann. Jean-Paul zieht im Zweifelsfall sprachlich immer einen Umweg und auf den Umweg einen weiteren Umweg vor. Dafür gibt es Einschübsel, teilweise in Kommata, teilweise in Klammern, es gibt Appositionen und immer wird der Text in ein beschauliches Lächeln geschoben, das wohl die schönste Form des Humors ist. Ich zitiere Ihnen aus dem Zirkelbrief des vermutlichen katechetischen Professors Attila Schmelzle an seine Freunde, eine Ferienreise nach Fleetz enthaltend, samt einer Einleitung, sein Davonlaufen und sein Mut als voriger Feldprediger betreffend. Das war die Überschrift. Der Feldprediger berichtet: Wie furchtbar war nicht meine Fantasie schon in der Kindheit, wo ich, wenn der Pfarrer die stumme Kirche in einem Fort anredete, mir oft den Gedanken, wie, wenn du jetzt geradezu aus dem Kirchstuhle hinaufschriest, ich bin auch da, Herr Pfarrer, so glühend ausmalte, dass ich vor Grausen hinaus musste. Der spätere Feldprediger wird so sehr von seiner Fantasie überwältigt, dass er, der nicht geschrien hat, so deutlich annahm, dass er geschrien haben könnte, dass er so reagiert, als ob er geschrien hätte. Aber ob er nun geschrien hat oder nicht, so nebenbei erfahren wir, dass der Pfarrer die stumme Kirche in einem Fort anredete. Dieses Einreden auf Menschen, die die gesamte Zeit schweigen, wird erst durch die Fantasie des zukünftigen Feldpredigers zu einer Tatsache, über die es nachzudenken lohnt. Es sind ja nicht nur die Reden von Pfarrern, die mitunter nicht beachten, dass sie vor Zuhörern und Zuhörerinnen stattfinden. Dasselbe trifft auch für Politiker und Politikerinnen zu. Und damit wir uns nicht an unserer Institution vorbeischleichen, auch für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Ich bin der Überzeugung, dass es eine Frage der grundsätzlichen Einstellung ist, ob man seine Zuhörer und Zuhörerinnen als Menschen, die auch noch da sind, behandelt oder nicht. Deswegen werden wir diese Rede mit einer gemeinsamen Unternehmung beenden. Dazu aber später mehr. Nun haben Sie mich ja eingeladen, hier alleine zu reden und sind ja hierher gekommen, weil Sie bereit sind zu hören, was ich Ihnen sagen könnte. Mein Fach, die Textilwissenschaft, das relativ jung im Kanon der akademischen Fächer ist, hat das Glück, dass immer Menschen dieses Fach studieren, die mit dem Thema seit ihrer Geburt beschäftigt sind. Textilien umgeben uns von der Wiege bis zur Bahre, wobei schon die Wiege mit Textilien ausgekleidet ist, von den Windeln gar nicht zu reden, und auf der Bahre bedeckt uns ein Leichentuch. Dazwischen erklären wir unserer Mitwelt über das, was wir anziehen, wer wir sind oder als wer wir erscheinen wollen. In unserer Fachsprache nennen wir das vestimentäre Codes. Doch nicht nur die Art, wie wir uns kleiden, sorgt dafür, dass Textilien unser Leben bestimmen. Es trifft auch für Vorhänge und Teppiche zu, für Bettwäsche oder für die gehäkelte Klopapierrolle auf der rückwärtigen Ablage des Autos. Fast könnte man über Textilien das denken, was Robert Musil einmal über das Denkmal gesagt hat. Ich zitiere: Denkmäler erregen unsere Aufmerksamkeit, wenn sie aufgestellt werden und wenn sie abgebrochen werden. Dazwischen verbleiben sie in der Latenz. Vielleicht ist es mit Kleidern deswegen anders, weil wir immer wieder versuchen, uns so zu kleiden, dass wir wie neu wirken und so unserer Umwelt gegenüber aus der Latenz erwachen. Dass manche dadurch auf sich aufmerksam machen, dass sie möglichst wenig anziehen, ist ein Beitrag zu unserem Thema mit umgekehrten Vorzeichen. Wissenschaftlich ausgedrückt, die Negation der Textilie als eine besondere Form der Textilie. Diese Negation ist eine andere Form des Schreis von Jean Pauls jungem Feldprediger: Herr Pfarrer, ich bin auch noch da. Nun hatten Sie mich ja gebeten, als Textilwissenschaftlerin über Humor zu reden. Ich habe Sie kurz mit der Textilwissenschaft vertraut gemacht. Jetzt käme das Predigen. Eine Rede in einem kirchlichen Raum. Wie alle, die Sachfragen haben, habe ich im Internet versucht, mich kundig zu machen, ob ich etwas über die Bibel und den Humor finden könnte. Das Dreigestirn Bibel, Humor, Textilwissenschaft führt ausschließlich zu negativem Erfolg. Für Bibel und Humor gibt es einige Trouvaillen. Genau genommen ist die Bibel kein Buch, auf das man käme, suchte man nach Humor. Das liegt wohl daran, dass in der hebräischen Bibel, also dem Alten Testament, berichtet wird, wie der Eingottglaube im Vorderen Orient durchgesetzt wird, und im Neuen Testament finden wir eine Dokumentation, die gegen die Juden, die Gläubigen des Eingottglaubens, den Glauben an Jesus Christus und den Heiligen Geist durchsetzen will. Texte, die sich in ihrem Grundprinzip einer absoluten Wahrheit verpflichtet fühlen, finden selten oder nie zu Humor. Dies würde auch die wenigen Stellen betreffen, die ich auf den Internetseiten gefunden habe. Sicher gibt es berühmte Christen, die Humor hatten und haben. Ich nenne Ihnen nur einen: Thomas Morris. Nicht nur, dass er in dem Buch Utopia sehr humorvolle Bilder gefunden hat, die den entstehenden Kapitalismus ad absurdum führen, auch in seiner Todesstunde hat er Humor bewahrt. Die Utopia verfertigen, um sozial den niederen Wert des Goldes einzuüben, nämlich aus Gold und Silber ihre Nachtgeschirre und, ich zitiere, andere zum niedrigsten Gebrauche bestimmte Gefäße für die gemeinschaftlichen Hallen, sowohl als für Privathäuser. Überdies werden Ketten und dicke Fesseln für die Sklaven aus diesen Metallen gefertigt. Endlich werden allen denen, die durch ein Verbrechen ehrlos geworden sind, goldene Ringe in die Ohren gehängt, goldene Fingerringe angesteckt, eine goldene Kette um den Hals getan und um den Kopf wird eine goldene Schnur gebunden. Weiter heißt es im Zitat: So sorgen Sie auf alle Weise dafür, dass Gold und Silber bei Ihnen eine schimpfliche Rolle spielen, und so kommt es, dass diese Metalle, die sich andere Völker nur unter Schmerzen, als ob es ihre eigenen Eingeweide wären, entreißen lassen, für nichts geachtet werden. In diesem epochemachenden Buch aus dem Jahr 1516 schlägt der von der katholischen Kirche 1935 heilig gesprochene Thomas Morris eine soziale Übung vor, die in der Zeit des aufkommenden Finanzkapitalismus sich gegen den Zug der Zeit stemmt. Wladimir Iljitsch Lenin soll gesagt haben: Wir wollen unser Gold zu keinem anderen Zweck gebrauchen als zum Bau der Pissoirs in den Straßen. Doch während die sowjetische Volkswirtschaft dann den Wert des Goldes nutzte, behielt Thomas Morris seinen Humor bis zur letzten Minute. Er lehnte nach der Scheidung Heinrichs VIII. Den Eid ab, dass alle Kinder aus der neuen Verbindung legitim seien. Er wies zudem jede fremde Autorität, ob Prinz oder Potentat, zurück. Deswegen ließ der König seinen Lord Kanzler verhaften, im Tower von London einkerkern und am 6. Juni 1635 enthaupten. Auf dem Schafott soll er nach einer Anekdote den Henker gebeten haben, beim Zuschlagen mit dem Beil auf seinen Bart zu achten, da dieser keinen Hochverrat begangen habe. Mit dieser Feststellung, die ja unterstellt, dass Bärte Hochverrat begehen können, setzt er ein letztes Mal das Urteil ins Unrecht. Und damit wäre ich wieder bei Jean-Paul: Humor ist überwundenes Leiden an der Welt. Der Schriftsteller und der Heilige greifen in einer zugespitzten Situation auf ein Paradox zurück. So wenig wie uns, wenn wir über Leiden an der Welt nachdenken, der Humor in den Sinn kommt, so unwahrscheinlich ist es, dass jemand, wenn er geköpft wird, daran denkt, dass sein Bart nicht beschädigt werde. Natürlich, und da spreche ich wieder als Textilwissenschaftlerin, muss man dies vor dem Hintergrund einer Zeit sehen und eines Hofes, die in hohem Maße Wert auf ihre äußere Erscheinung legten. Die Porträts, sowohl von Heinrich VIII. Als auch von Thomas Morris, gemalt von Hans Holbein dem Jüngeren, signalisieren höchst gepflegte, auf ihre Wirkung bedachte Personen. Auf dem Porträt, das uns überliefert ist, trägt Thomas Morris keinen Bart. Er wird ihm wohl erst in seiner 15-monatigen Gefängnishaft gewachsen sein. Das gibt seiner Mahnung an den Richter noch einmal eine besondere Bedeutung. Humor in diesem Sinne ist das Paradox. Dieses Wort ist aus dem altgriechischen para, gegen, und doxa, Meinung, Ansicht. Wie Orthodoxie die rechte Meinung und Ansicht meint, so ist das Paradoxon eine Gegenmeinung. Thomas Morris ist der Meinung, dass seine Hinrichtung ungerecht ist. Doch statt eines lautstarken Protestes stellt er fest, dass zumindest sein Bart unschuldig sei. Und wenn Jean-Paul die Überwindung der Leiden der Welt durch den Humor proklamiert, dann nimmt er gegen den wilden Protest, gegen eine unvollkommene Welt, den Humor in Anspruch. Ich habe Ihnen das mit der Geschichte des Feldpredigers anschaulich gemacht. Hier protestiert einer, der nicht protestiert, sich aber so verhält, als ob er protestiert hätte. Damit wir nicht so enden wie die Gemeinde, aus der der angehende Feldprediger herauslaufen musste, habe ich mir überlegt, dass wir gemeinsam singen. Und zwar weniger ein etabliertes Kirchlied, sondern ein Lied über den Pastor und seine Kuh. Halten wir zunächst einmal fest: Der Pastor hat seine Kuh über den Winter gebracht. Das war in alten Zeiten sehr schwierig. Gänse etwa pflegte man spätestens zu St. Martin zu schlachten, weil es sicher war, dass man sie nicht über den Winter bringen konnte. Die Kuh des Pastors war zu Ostern noch dick und fett, und schon haben wir hier für die Ohren einer Bevölkerung der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein Paradox. Wie kann eine Kuh zu Ostern schon wieder fett sein? Und dieses Paradox wird weitergeführt, da sie, obwohl sie zu Ostern dick und fett war, zu Pfingsten tot im Stall liegt. Mit diesem Lied kehre ich zu meiner persönlichen Geschichte, über die ich zu Beginn dieser Kanzelrede gesprochen habe, zurück. Zu Hause sprechen wir Plattdeutsch. Im Oldenburger Land, wo ich groß geworden bin, ist das Platt noch heute relativ verbreitet. Es wird nicht nur von der einfachen Landbevölkerung, sondern durchaus noch in den Städten gesprochen, und ich hoffe, dass dieses so bleibt. Denn um mit Kurt Tucholsky zu sprechen, ich zitiere: Im Platt ist der ganze Humor dieser Norddeutschen, ihr gutmütiger Spott, wenn es einer gar zu toll treibt, ihr fest zupackender Spaß, wenn sie falschen Glanz wittern, und sie wittern ihn unfehlbar. Damit dies so bleibt, wollen wir gemeinsam das Lied Sing Man To von Herrn Pistorius Co. singen. Nicht alle 40 Verse, die überliefert sind, aber einige.